Für 75 Jahre NATO. Freundschaft, Frieden, Fernlenkwaffen. 40 Mal wird Russland in der NATO-Erklärung genannt. Die Frontstellung ist klar. Die Unterstützung groß. Die Zeichen stehen auf Krieg. Ein Telepolis-Leitartikel. In einer feierlichen Zeremonie, die von klassischer Musik und Chorgesang begleitet wurde, gedachte die NATO am Dienstagabend in der US-Hauptstadt Washington ihrer Gründung vor 75 Jahren. Man traf sich im historischen Andrew W. Mellon Auditorium, dem Ort, an dem die Gründungsakte der NATO einst von 12 Ländern unterschrieben worden war. US-Präsident Joe Biden betonte die Bedeutung der Allianz für Frieden und Freiheit. Biden erinnerte an die Anfänge der Allianz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hob hervor, dass das Bündnis als Reaktion auf die Bedrohungen jener Zeit entstanden sei und bis heute eine zentrale Rolle für die Sicherheit und den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten spiele. Sie wussten, um künftige Kriege zu verhindern und die Demokratie zu beschützen, mussten sie ihre Kräfte bündeln, zitierte Biden die Gründer der NATO. Der Präsident nahm die Gelegenheit wahr, um auch auf den Kurs des Bündnisses einzugehen. Er sprach von einer Erfolgsgeschichte, die sich nicht zuletzt in der Erweiterung der NATO um neue Mitgliedstaaten zeige. Das war schon der erste innere Widerspruch. Denn während man das Militärbündnis ausdehnt, bestreitet man diese Erweiterung, sofern sie als Vorwurf aus Moskau formuliert wird. Diplomatische Lösung verpasst. Ohne solche Konflikte hätte man sie also diplomatisch in einem gesamteuropäischen Sicherheitsraum ausgeräumt, wäre aber auch die aktuelle Zuspitzung unnötig. Das hätte dann wirklich zum Frieden beigetragen. Wie tiefgreifend die Frontstellung zwischen der NATO und Russland inzwischen aber ist, macht eine einfache Zahl deutlich: 44. So oft wird Russland in der Erklärung zum 75-jährigen Bestehen des Nordatlantikpaktes genannt, nicht ein einziges Mal davon positiv oder auch nur neutral. Russland ist das neue, alte Feindbild. Auch das ist eine historische Klammer und das historische Drama, das im Washingtoner Festakt feierlich weginszeniert wurde. Einst Sicherheitsexperten, heute Parias, Sicherheitsexperten aus dem Kalten Krieg, die damals einen globalen, wahrscheinlich nuklearen Konflikt vermieden haben, verweisen immer wieder darauf, dass eine Überwindung der Feindschaft die große Chance Anfang der 90er Jahre gewesen wäre. Sie alle stehen heute außerhalb des akzeptierten Narrativs, sind wie John J. Mearsheimer von führenden Diplomaten und Sicherheitspolitikern zu Parias geworden. Der globale Machtanspruch der NATO wird im vierten Absatz der Erklärung deutlich. Dort heißt es: Strategischer Wettbewerb, allgegenwärtige Instabilität und immer wiederkehrende Schocks bestimmen unser weiteres Sicherheitsumfeld. Konflikte, Fragilität und Instabilität in Afrika und im Nahen Osten wirken sich unmittelbar auf unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Partner aus. Wo sie vorhanden sind, tragen diese Trends unter anderem zu Zwangsvertreibungen bei, die den Menschenhandel und die irreguläre Migration anheizen. Die destabilisierenden Aktionen des Iran beeinträchtigen die euroatlantische Sicherheit. Die erklärten Ambitionen der Volksrepublik China, VRC, und ihre Zwangspolitik stellen weiterhin eine Herausforderung für unsere Interessen, Sicherheit und Werte dar. Die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen Russland und der VR China und ihre sich gegenseitig verstärkenden Versuche, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben und umzugestalten, geben Anlass zu großer Sorge. Wir sind mit Hybriden, Cyber-, Weltraum- und anderen Bedrohungen und böswilligen Aktivitäten von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren konfrontiert. Die Folge dieser Erklärung: Es hat nur wenige Stunden gedauert, da kam es zum schweren Schlagabtausch zwischen der in Brüssel ansässigen NATO und Beijing. In China wird auch nur die leichteste Positionierung des westlichen Militärbündnisses gegen die eigenen Interessen mit einer hohen Sensibilität verfolgt. Damit ist nach dem Gipfel von Washington deutlich, dass der Konflikt fortan an zwei geopolitischen Brennpunkten stattfinden wird: Osteuropa und Asien.